Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ach, der wäre dann vermutlich ich. Zumindest bis sich hier irgendein besserer findet. Es ist Dienstag, ihr habt also wirklich den richtigen Tag zum Radiohören ausgesucht. Und wenn das, was ihr gerade hört, ein Podcast ist, dann ist sogar völlig egal, welcher Tag heute ist. Eine Stunde Film geht immer. Ich habe euch ein schönes Päckchen gepackt. Heute gibt's Geschenke. Nicht nur für die, die am 13.03. Geburtstag haben. Ich hätte da zum einen The Florida Project im Angebot. Diesen irren neuen Film von Sean Baker, auf den ihr selbst dann schon heiß gewartet habt, wenn ihr das bis jetzt noch gar nicht wusstet. Außerdem ist Jesus im Kino in einer Nebenrolle. Wer hätte das in den letzten knapp 2000 Jahren gedacht? Der Film heißt nämlich Maria Magdalena und um die geht's auch in der Hauptsache. Außerdem hat die Kollegin Kerstin Gallmeier uns Regisseur Robert Schwentke in die Sendung geholt. Sie hat ihn zu dessen neuestem Film Der Hauptmann getroffen. Und ein bisschen Serie gibt's auch noch. Der Quotenkracher Kudamm 56 geht in die zweite Runde. Kommenden Sonntag Kudamm 59 heißt die Fortsetzung. Da habe ich für euch reingeguckt und die Hauptdarsteller getroffen. Seid ihr dabei? Freue ich mich. Also dann Vorhang auf, Bühne frei und bitte.
Deutschlandfunk Nova.
Hey, warte.
Was denn?
Ernsthaft jetzt, wenn du noch mal so spät dran bist, dann sag's mir vorher.
War gestern erst fällig.
Ganz genau, war gestern fällig.
Mann, ey, wieso zählst du es, als wäre ich pleite?
Ich muss doch sicher gehen.
Sicher gehen was?
Dass es der richtige Betrag ist, ganz einfach,
ich hab's gezählt, kann ich nicht zählen? Denkst du, ich kann nicht zählen?
Nun,
tust du das jetzt da rein?
Darf ich zählen? Sei so nett, es ist deine Miete. Lass sie mich zählen, geh einfach raus.
Bye.
So ist der Umgangston im Magic Castle Motel in Florida, einem dieser klassischen Motels, in dem Menschen keinen Urlaub machen, sondern auf gerade mal 12 bis 15 Quadratmeter leben. So klassisch zweizeilig, eine Wohneinheit im Erdgeschoss und eine darüber, die man über außenliegende Treppen erreicht. Also Wohnklo neben Wohnklo kennen wir aus tausenden amerikanischen Filmen. In diesem Motel hier lebt die 6-jährige Mooney mit ihrer gefühlt auch gerade erst vielleicht 20-jährigen Mutter Haley. Das ist die, die hier gerade erst wieder die Miete pro Woche bezahlt hat. Auch das ist klassisch amerikanisch. Wer am Ende der Woche für die nächste Woche bezahlt, kann bleiben. Wer nicht, fliegt raus. Klingt nach keiner schönen Lebenssituation. Für Haley und Mooney ist das Leben aber gerade nicht viel mehr als ein großer Abenteuerspielplatz. Haley hält sich mit irgendwelchen Jobs über Wasser und die 6-jährige Mooney schnort mit anderen White Trash Kids so um den Block.
Entschuldigung, Miss. Haben Sie Kleingeld bitte? Wir müssen
ja
Eis kaufen.
Weil wir haben kein Geld.
Nur 5 Cent.
Ja, wir haben nur 5 Cent. Und der Arzt hat gesagt, wir haben Asthma und wir sollen Eis essen.
Ja.
Ja, genau, der Arzt hat gesagt, wir haben Asthma und sollen Eis essen. Wie so eine kleine Gang zieht Mooney mit ihren Preschool-Freunden durch die Gegend. Die jungen Mütter jobben mal hier und mal da und hängen ansonsten im stickigen Florida-Sommer meist im oder rund um den Pool der Motelanlage ab. Und dann ist da noch Motel-Manager Bobby, der auf dieses ganze Mikro-Universum, diesen kleinen, in sich geschlossenen Kosmos aufpasst, der so ein bisschen Manager, Hausmeister und Blockwart in einem ist. Und der wird gespielt von Willem Dafoe. So, den fallenden Groschen habe ich bis hierhin gehört. Gerade erst Oscar-nominiert war Dafoe für diese Rolle. Wir befinden uns damit natürlich mitten in The Florida Project, dem neuen und von den Fans heiß ersehnten Film des Indie-Regisseurs Sean Baker. Startet jetzt am Donnerstag, also übermorgen bei uns in den Kinos. Ihr kennt diese Situationen in Filmen, in denen eigentlich alles ganz oberflächlich friedlich daherkommt. So Momente, in denen eigentlich alles okay ist. Die Bewohner in diesem Motel, meist tatsächlich ganz junge Single-Mütter mit ihren kleinen Kindern oder alte Menschen, so mit Mini-Rente, die sind eigentlich ganz zufrieden mit sich. Die haben nicht viel, aber sie haben Spaß, sie albern rum, hängen ab, die Sonne scheint, eigentlich geht's denen gut, aber man spürt so die ganze Zeit unterschwellig, da braut sich was zusammen. Man weiß, dass da irgendwas hinter der lila-pink gestrichenen Fassade dieses Assi-Motels sitzt, diese ganz fiese Ruhe vor dem Sturm, die Sean Baker unter anderem mit teilweise schnellen Schnitten anheizt und parallel mit Szenen, die gleichzeitig an 3 oder 4 Orten spielen. Toll inszeniert, diese amerikanische Traumwelt. Mikrokosmos hatte ich eben schon gesagt. Alles sehr genau darauf reduziert, auf diesen Motel-Block, voll Nachnamen und hintergrundloser Nobodies, die so im Hier und Jetzt leben. Der eigentliche Knaller, der mich aber wirklich absolut sprachlos gemacht hat, sind die Hauptdarsteller. Brooklyn Prince heißt die 7-Jährige, die diese Monie spielt, die rotzfreche, Drecksgöre der jungen Mutter Haley, so ein typisch klischeehaftes White Trash Kid der übelsten Sorte. Und also wenn halt wirklich kleine Kinder solche Rollen spielen, dann hat das oft sowas Fremdkörperartiges, weil die halt aufgrund ihres Alters oft entweder nur ganz kurze Textpassagen lernen können oder halt dann schlecht improvisieren. Es sind halt kleine Kinder. Wo diese 7-jährige Brooklyn Prince heißt sie, das hernimmt, was sie da auf der Leinwand abliefert, ist mir aber völlig unklar. So ein Kind zu spielen, wie sie das macht, völlig unerzogen, quasi eher so Freundin ihrer eigenen viel zu jungen Mutter, die den Erwachsenen auch hier wirklich die krassen Brocken um die Ohren haut und dabei so authentisch rüberkommt. Vollkommen irre. Gilt vor allem für sie, aber auch für die beiden gleichaltrigen Minischauspieler, die ihre Freunde spielen. Das ist so eine Dreiergruppe. Und die sind auch tatsächlich die Leader dieses heftigen Dramas hinter so einer bunt lackierten Spielplatzfassade. Sich das anzugucken und im Sessel auf sich wirken zu lassen, das ist so entwaffnend und das macht so sprachlos. Man könnte vielleicht hingehen und sagen, okay, aber also muss das jetzt, das Wording im Film, muss das so hart und muss die Interaktion so drastisch sein? Vielleicht nicht, vielleicht ist das hier und da ein bisschen drüber. Sean Baker hat sich dafür entschieden, es eben so krass zu zeigen. Der Kern ist letzten Endes aber eine 2018er Version von ja, Tom Sawyer minus die heile Welt drumherum, denn die gibt es hier wirklich nur in der Vorstellungskraft der Protagonisten. The Florida, wie heißt das? Entschuldigung, was? Florida. Achso, danke, ja. The Florida Project heißt der Film. Soll ich das nochmal versuchen? Ja? The Florida Project heißt der Film. Und wenn ihr wirklich gerne mal ein bisschen geschockt, vielleicht auch ratlos und mit offenem Mund über das, was ihr seht, vor einer Leinwand sitzt, dann geht da bitte ab Donnerstag rein. Und das hier ist auch neu im Kino.
Hat er gesagt, was er gesehen hat?
Ich glaube, es war eine Vision, was noch kommen wird.
Das Königreich. Wir müssen mehr Menschen versammeln. Jerusalem. Zum Pessachfest. Dort wird er erst beginnen.
Ich glaube, er fürchtet sich davor, was Gott als nächstes von ihm verlangt.
Der Rabbi fürchtet gar nichts.
Ich bin froh, dass er demütig ist.
Also wenn wir davon ausgehen, dass Jesus tatsächlich gelebt hat, dass es die Jünger und auch Maria Magdalena wirklich gegeben hat und dass die Kreuzigung Jesu so ungefähr im Jahr 30 gewesen ist, dann hat es satte 1986 Jahre gedauert, bis die katholische Kirche letztlich anerkannt hat, okay, Maria Magdalena war wohl doch keine geliebte Mätresse oder gar Hure, wie es mal ein Papst behauptet hat, sondern stattdessen ein weiterer weiblicher Jünger. Eine Apostolin unter Aposteln, wie es tatsächlich offiziell erst seit 2016 heißt. Um genau dieses Thema dreht sich der Film Maria Magdalena, der ab Donnerstag auch neu in den Kinos ist. Rooney Mara spielt darin die einzige Frau, die sich nach Überlieferung der Bibel in Jesus naher Umgebung aufgehalten hat, die ihn ans Kreuz mit begleitet hat, ihn an seinem Grab bewacht hat und erste Zeugin seiner Auferstehung gewesen sein soll. Eine Jesus-von-Nazareth-Geschichte aus einer weiblichen Perspektive erzählt. Für die Hauptdarstellerin Rooney Mara war es der Grund zuzusagen, der Grund, der sie neugierig gemacht hat.
This is certainly the first time that that story has been shown through the lens of a female. And there's never been a story about Mary Magdalene, obviously, but even more to that is just that we're seeing Jesus's life through her eyes and through her experience. And that's quite different than anything we've seen before.
Kann man machen, kann man so erzählen, passt ja auch gerade in die Zeit der dringend erforderlichen Wahrnehmung von Frauen im Film, also einfach mal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchtet. Was mich dagegen wirklich sehr verstört hat, war Joaquin Phoenix als Jesus. Ich frage mal kurz in die Runde, weil ich da wirklich nicht so fit bin. Wie war das ja mal damals im Jahr 30 so grundsätzlich mit Drogen?
Hinter dem Anschein eures Glaubens singt ihr eure Lieder und bringt eure Opfergaben dar, als ob eure Herzen, Geist und Gemüter, eure Gottesdienste erfüllt wären.
Wovon?
Und danach kehrt ihr zurück in euer Leben und tut, was euch gefällt, was euch Nutzen bringt, damit eure Tage auf der Erde unbeschwert und schön verstreichen, wie Träume. Aber wach auf, Magdala! Öffnet eure Augen!
Das ist wirklich ein bisschen strange. Dieser Jesus, wie Joaquin Phoenix ihn spielt, der hat zwar auch definitiv etwas sehr Leidendes, ich meine, es geht um die letzten Wochen in Jesus' Leben, aber der hat sowas genervt Leidendes. Eher wie einer, der ja, ganz froh ist, dass sie ihn bald auch endlich ans Kreuz nageln, weil ihm die Menschen um ihn herum so dermaßen auf den Sack gehen. Das ist eine Interpretation, die ich so nicht kannte bisher. Da müsst ihr selbst gucken, wenn euch das interessiert, wie ihr das wahrnehmt, wenn ihr da ab Donnerstag drin sitzt. Ich warne noch kurz vor ein paar Stellen in Maria Magdalena, die darüber hinaus wirklich dermaßen in die Länge gezogen wirken, dass ich mich gefragt habe, ob man da eigentlich einschlafen soll. Aber wer sich, und das jetzt mal ernsthaft, für diesen Teil der Bibel interessiert, was ich grundsätzlich übrigens auch tue, und wer vielleicht einfach mal eine ganz andere Umsetzung sehen will, als beispielsweise die Passion Christi, also die Version von Hardcore-Christ-Lamist Mel Gibson, der kriegt hier dann auch wirklich mal einen anderen Ansatz zu sehen, und dafür lohnt sich ja vielleicht allein schon die Neugier. Frage an euch, Wolfgang Petersen, Roland Emmerich und Robert Schwentke. Was haben die gemeinsam? Es sind wirklich alles drei deutsche Regisseure, die es auch in Hollywood zu was gebracht haben. Der Unterschied ist, die ersten beiden kennt fast jeder, den dritten vom Namen her nicht die allermeisten. Dabei hat Robert Schwentke gerade in den letzten Jahren wirklich eher an Blockbustern gearbeitet, wie zum Beispiel an den Verfilmungen von Die Bestimmung oder Die Frau des Zeitreisenden. Und jetzt kommt er nach längerem mal wieder mit einem deutschen Film in die Kinos. Der Hauptmann. Eine Geschichte, die zum Ende des Zweiten Weltkriegs spielt, genau genommen ganz knapp vor Ende des Zweiten Weltkriegs, in Schwarz-Weiß gedreht und tatsächlich eher ungewöhnlich aus der Täterperspektive erzählt. Genau das hat dem deutschen Hollywood-Regisseur nämlich bisher im Repertoire des deutschen Kinos gefehlt. Warum, wieso, weshalb das so ist, hat er der Kollegin Kerstin Gallmeier auf dem Saarbrücker Filmfestival Max-Ophüls-Preis erzählt. Da hatte der Hauptmann ja große Premiere. Übermorgen startet er jetzt endlich bei uns in den Kinos. Kerstin Gallmeier hat den Hauptmann gesehen und den Regisseur getroffen.
Wir befinden uns im verschneiten Norddeutschland, 1945, wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Der gefreite Willi Herold flüchtet vor einem Trupp Soldaten, der auf einem Auto hinter ihm her ist und ihn zu erschießen droht.
Wo ist denn das kleine Schweinchen?
Die Todesangst ist dem Flüchtenden ins Gesicht geschrieben. Aber er kann sich erfolgreich im Wald verstecken. Und plötzlich eine schicksalhafte Wendung. Herold, sehr glaubhaft verkörpert vom 1993 geborenen Schweizer Max Hubacher, findet in einem verlassenen Auto eine mit höchsten Orden dekorierte Hauptmannsuniform.
Das ist zu schön, um wahr zu sein.
Er streift sie ohne lange zu zögern über. Aus dem eben noch Gejagten ist im Handumdrehen Willi Herold Hauptmann der Luftwaffe geworden.
Gefreiter Walter Freitag meldet sich zur Stelle, Herr Hauptmann. Hab meine Einheit verloren. Bitte gehorsamst mich, Herrn Hauptmann unterstellen zu dürfen.
Mehr oder weniger durch Zufall kann er ein paar versprengte Soldaten um sich sammeln. Gespielt unter anderem von Milan Peschel und Frederik Lau. Und um nicht aufzufliegen, erfindet er einen Auftrag von Hitler persönlich.
Was erlauben Sie sich eigentlich? Als verdienter Hauptmann der deutschen Luftwaffe verbitte ich mir diese respektlose Behandlung. Ich verlange sofort, Ihren Vorgesetzten zu sprechen.
Ja, schon da. Sie wollen also Ihr Soldbuch nicht herzeigen?
einem Unteroffizier, der mich wie ein Verbrecher behandelt?
Können Sie mir erklären, warum Ihre Truppe ohne klaren Marschbefehl ist?
Wir sind auf Sondereinsatz.
Sondereinsatz?
Wir sollen Bericht erstatten von der Lage hinter der Front.
Aha. Mit welcher Vollmacht?
Mit welcher Vollmacht? Vollmacht von ganz oben. Ganz oben. Vollmacht vom Führer selbst.
Regisseur Robert Schwentke will mit dieser tatsächlich so abgelaufenen Geschichte von Willi Herold die Machtstrukturen und brutalen Mechanismen des NS-Regimes aufzeigen.
Ich habe vor langer Zeit angefangen, nach einer Geschichte zu suchen, wo man über die dynamische Struktur des Nationalsozialismus was erzählen kann, weil ich das Gefühl hatte, dass es eigentlich keine Filme gab in Deutschland oder gibt, wo es um die dritte, vierte, fünfte Täterreihe geht. Also die Leute, die das System am Laufen gehalten haben, die nicht die großen Entscheidungen getroffen haben, die aber natürlich das Regelwerk umgesetzt haben und die Ziele umgesetzt haben.
Willi Herold sorgte dafür, dass kurz vor Ende des Kriegs weit mehr als 100 Menschen auf barbarische Weise umgebracht wurden. Robert Schwentke hat den Film absichtlich in Schwarz-Weiß gedreht, damit die Gewaltszenen nicht ganz unerträglich werden. Aber genau diese Gewalt auch sehr deutlich darzustellen, das musste sein, meint der Regisseur.
Also zum einen muss man natürlich Gewalt zeigen, weil sonst verrät man die Opfer und man wird den Opfern nicht gerecht. Zum anderen ist es natürlich auch eine Geschichte, wo es darum geht, was passiert, wenn keiner Nein oder Stopp sagt. Es fängt an mit der Rhetorik und es endet mit einem im Blutrausch. Und das war uns schon sehr wichtig zu sagen, wenn niemand Stopp sagt, gibt es auch kein Halten. Und das musste ich in all seiner Konsequenz bis zum bitteren Ende durchexerzieren.
Und eben auch damit zeigen, die Geschichte des Films liegt über 70 Jahre zurück. Doch die Fähigkeit der Menschen zu Gewalt, zu Brutalität und dazu Feindbilder zu schaffen, die gibt es eben noch immer.
Und das ist wirklich krass gemacht in diesem Film. Der Hauptmann, wenn ihr das Thema an sich im Film, also den Nationalsozialismus, noch abkönnt, wenn ihr da noch keinen Overload habt, dann würde ich euch diesen Film wirklich empfehlen, weil es eine andere Herangehensweise ist und weil die Betrachtungswinkel, die gezeigt werden, wirklich den Atem rauben, in einigen Szenen zumindest. So, wer kann sich denn eigentlich noch erinnern? Kudamm 56, das war so ein Quoten-Mega-Hit 2016 im ZDF vor 2 Jahren. So einer, mit dem wirklich keiner gerechnet hatte. Ging um eine mega biedere Tanzschule an eben dieser berühmten Flaniermeile in Berlin 1956. Flaniermeile ist auch so ein Wort, das kein Mensch mehr sagt heute, oder? Damals hieß das so. Also, mega biedere Tanzschule, geleitet von der Matriarchatin Katharina Schöllack, super gespielt von Claudia Michelsen, und unter Mutters straffem, man möchte sagen beinahe militärischem Regime, ihre 3 Töchter, gespielt von Emilia Schüle, Maria Erich und Sonja Gerhardt. Alle 3 ganz unterschiedlich und vor allem Tochter Monika, gespielt von Sonja Gerhardt, extrem aufmüpfig, tanzt lieber heimlich Rock'n'Roll in irgendwelchen Kaschemmen als biederen Wiener Walzer oder Cha-Cha in Mutters Tanzschule. Klingt jetzt vom Thema her gar nicht so wahnsinnig aufregend, sondern eher so nach, irgendwie ZDF Rosamunde Pilcher in Serienform. War es dann aber eben nicht, sondern so gut und so vielschichtig geschrieben mit so vielen spannenden Handlungsebenen, die sich auch noch alle überlappt haben, dass diese 3x90 Minuten tatsächlich zum Blockbuster wurden. Also war klar, es sollte natürlich irgendwie weitergehen und das geht es ab Sonntag jetzt auch wieder im ZDF, Kudamm 59.
Es geht bei meiner Schwester und ihrem Mann. And
withers in the Was ist?
Fall. But
also ich sehe das neue Gesicht des deutschen Films.
Glaubst du, es ist überstanden? Bestimmt, Helgerchen. Ich verstehe, dass du nicht mehr alleine sein möchtest. Aber dieser Mann ist falsch. Wo ist Eva? Ist sie weg?
Sie ist davongelaufen.
But I'm Ruf mich nie wieder an. Standing. Ich liebe dich nämlich wirklich.
Das ist der
Weg von mir.
Trailer. zur zweiten Staffel, der genau das bestätigt, was ich eben kurz angerissen habe. Diese vielen unterschiedlichen Ebenen, die diese Serie hat, werden auch im Trailer alle nur ganz kurz angerissen. Vielleicht ein kurzer Anknüpfungspunkt zu Beginn jetzt von Staffel 2, so an das Ende der ersten Staffel, ohne da jetzt für euch zu viel zu spoilern. Die hochschwangere Monika klopft noch einmal hilfesuchend an die Tür ihrer ultrastrengen Mutter, die schickt die schwangere Tochter aber weg. Dann geht's mit einem Zeitsprung 2 Jahre später weiter. Gedreht wurde das alles wieder in Berlin, logischerweise, also nicht logischerweise, man kann natürlich auch in Potsdam-Babelsberg was drehen, was in Berlin spielt. Haben wir ja gerade gehabt bei so einer Serie, wie hieß sie nochmal, irgendwas mit Babylon am Anfang. Aber hier tatsächlich in Berlin gedreht, vielleicht erinnert ihr euch auch daran. Ich war nämlich letztes Jahr zu Besuch am Set, gleich hinter der Deutschen Oper, so rund um die Richard-Wagner-Straße in, was ist das, Wilmersdorf, glaube ich, ne? Da wurden gerade die Außenszenen gedreht. Ich habe da unter anderem mit Sonja Gerhardt und ihrem männlichen Co-Star und Tanzpartner Tristan Pütter gesprochen.
Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova am Set von Kudamm 59 mit zwei der Hauptdarsteller der Serie, mit Sonja Gerhardt und Tristan Pütter. Hallo, grüß euch.
Hallo. Hallo.
Wie geht's?
Danke, gut. Ich stelle mir euch beide gerade vor, wie ihr so nach Kudamm 56 gedacht habt. Ah, super, die Schinderei vorbei, das tägliche harte Training und dann Pustekuchen, oder?
Wir werden ja erstmal ein Jahr Pause, ne? Oder zwei Jahre Pause.
Zwei Jahre Pause, um
wieder die Speckröllchen anzusetzen und uns auf der Couch auszuruhen, um dann ins Training wieder einsteigen zu können. Wir mussten auch nicht so viel trainieren wie beim letzten Mal.
Nee, das stimmt, weil alles schon drin war. Ja, also ich habe mich eigentlich gefreut, dass wir weiter drehen. Ich habe mich sehr gefreut und dann irgendwann kam, was war das? Dann irgendwann kamen die Bücher und dann haben wir angefangen zu trainieren und dann zu drehen.
Was könnt ihr denn, ohne was zu spoilern, vielleicht verraten über eure Charakterentwicklung? Nur so einen kleinen Appetizer, der inhaltlich vielleicht nichts verrät, nur so wie sich eine Rolle nochmal auch verändern kann in der neuen Staffel.
Also Freddy geht noch mehr als in den ersten 3 Teilen durch Höhen und Tiefen und ich glaube, das wird eine Achterbahnfahrt mit dem Jungen.
Das Gleiche kann ich eigentlich auch nur sagen, das geht auch bei Monika so. Also es ist, sie steht vor vielen Herausforderungen, die sie gut meistert, würde ich sagen.
Nebulös war das damals, logischerweise. Dürfen ja nichts verraten, während die drehen. Aber auch nicht nur die beiden habe ich da getroffen. Jetzt wirklich direkt am Set dieser Straßenszene, das war ganz abgefahren. Alles abgesperrt natürlich. Und dann stand da alles voll mit diesen wirklich geilen 50er-Jahre-Autos. So ein bisschen wie eine Zeitreise. Sondern ich habe tatsächlich auch Claudia Michelsen getroffen. Also diese super strenge, biedere Tanzschulmutter der 3 Mädels. Sie dann übrigens im Castingzelt, werdet ihr gleich hören, hat sich ein kleines bisschen anders angehört. Und dann habe ich auch sie mal gefragt, ob sie uns einen Ausblick geben kann, wie diese krasse Rolle sich für diese neue zweite Staffel noch weiterentwickeln soll.
Ihr selber passiert praktisch eine, sie verliebt sich und wird dadurch verliert die so ein bisschen den Boden und das ist das Tolle, weil so kommen wir an diese Figur ganz anders ran. Und was 56 betrifft, ich habe immer gesagt, ja, der Inbegriff der Strenge, aber ich finde immer, die Frauen 56, die mussten alles zusammenhalten. Ich glaube, das sollte man immer mal wieder bedenken. Es gab gar keine andere Möglichkeit. Also den Krieg alleine die 3 Mädchen alleine durchgebracht zu haben, sage ich, deswegen ist auch, weil ich habe mich immer gewundert, warum war das so? Ja? Warum haben die so auf Sitte und Anstand und alles, was so, es war ja fast strenger als vor dem Krieg. Und das ist, glaube ich, das rührt durch diese harten Jahre, daher rührt das, also diese, die Frauen so durchgemacht haben. Es gab kaum noch Männer, also es gab Männermangel. Und das heißt, wie hältst du alles zusammen? Und so habe ich die immer begriffen oder gesehen. Das heißt, die muss einfach alles zusammenhalten, auch sich selbst.
Ja, und musste daher vielleicht dann auch so ultra streng mit Tochter Monika sein, wenn man sich zum Beispiel nur mal so diese eine kurze Szene hier reinzieht.
Müssen wir Frauen uns wirklich alles gefallen lassen, nur weil wir Frauen sind?
Die Frau hat sich dem Ehemann unterzuordnen, alles andere ist gegen die Natur.
Ja, das ist auch mal eine Ansage, ne? So ganz im Sinne von Hashtag Time's Up. Ist sie nämlich eben nicht. Time has come. Ganz im Gegenteil, für die zweite Staffel von Kudamm 56. Die heißt Kudamm 59. Wieder drei Teile à 90 Minuten im ZDF. Sonntag geht's los. Wer die erste Staffel mochte, kann sich freuen. Es geht heftig weiter. Hefter, Gier, Heftiger, heftiger als in der ersten Staffel. Tom Westholz sagt Tschüss, bis nächste Woche.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.